Ja, das Thema, das steht da schon, das ist so ein bisschen aus einer anderen Predigt erwachsen oder beziehungsweise besser gesagt eine Ergänzung. Als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, was auch das erste Mal gleichzeitig hier war, da gab es so einen Unterpunkt über das Grundprinzip, dass man zwar gewissenhaft sein soll, aber jetzt Übergewissenhaftigkeit beziehungsweise Perfektionismus vermeiden sollte. Und da habe ich damals gesagt, das ist eigentlich eine eigene Predigt und die kommt jetzt heute. Also, heilig leben ohne Perfektionismus. Jetzt kannst du mal die zweite Folie machen. Genau. So, ich habe da so ein kleines Schaubild mir gemacht, wo ich jetzt so die wichtigsten Grundzüge einmal klar machen will, um die es heute gehen soll. Also man sieht da unten so eine Achse, wo so dargestellt ist, wie man jetzt mit den Dingen des Lebens umgehen kann. Also jetzt alle möglichen Sachen wie auf der Arbeit, menschliche Beziehungen, irgendwelche Einstellungen, die man hat, ist, glaube ich, relativ leicht verständlich, was damit gemeint ist. Es gibt halt einerseits Leute, die dazu neigen, alles nicht so genau zu nehmen, sich keinen großen Kopf zu machen, und auf der anderen Seite Leute, die jetzt dazu neigen, dass die auf keinen Fall was falsch machen möchten, dass die immer alles ganz haargenau machen möchten, und in der Mitte wäre jetzt halt so eine, ja, der goldene Mittelweg sozusagen, also praktisch diese Ausgewogenheit. Ja, und ob ich jetzt eher zu dem einen Extrem oder zu dem anderen Extrem neige oder ob ich jetzt eher dazu neige, mich so in der Mitte oder nahe der Mitte aufzuhalten, das hängt natürlich von meiner Persönlichkeit ab. Die ist erstmal eigentlich gar nicht so extrem wandelbar. Wenn ich jetzt grundsätzlich ein gewissenhafter Typ bin oder ein melancholischer, nachdenklicher Typ, dann kann ich das grundsätzlich erstmal nicht ändern. Dann bin ich ein gewissenhafter Typ. Das ist zum gewissen Maß ziemlich zementiert. Aber das ist in einem gewissen Maß sicherlich formbar. Das heißt, ich kann jetzt schon gucken, ob ich jetzt immer, wenn ich ein gewissenhafter Typ bin, noch diese Richtung in mir extrem stärke und regelrecht anfange zu grübeln. Oder ob ich sage, na gut, ich weiß, ich bin ein extrem gewissenhafter Typ. Ich muss aufpassen, dass ich vielleicht das Leben manchmal ein bisschen leichter nehme. So, und das können wir in einem gewissen Maß natürlich selber beeinflussen. Aber, und da kommt jetzt das Oberste noch in Aktion, das ist natürlich im gewissen Maß durch unsere Erziehung beeinflusst. Wenn man natürlich ein junger Mensch ist, ist man relativ formbar. Und wenn jetzt die Eltern da einen in die eine oder andere Richtung prägen, hat das natürlich einen Einfluss. Und den merke ich auch, obwohl ich 41 bin, an mir selber immer noch. Also ich merke immer noch, dass ich bei manchen Situationen irgendwie reagiere. Also ich reg mich im Allgemeinen eigentlich recht langsam auf. Es ist im Allgemeinen relativ schwer, mich jetzt zu ärgern und aus der Ruhe zu bringen. Aber es gibt so ein paar Sachen, da trifft man mich auf den Nerv und da kann ich dann durchaus ziemlich sauer werden. Zum Beispiel, wenn einer versucht, mich zu bevormunden. Da reagiere ich dann recht empfindlich. Und da weiß ich auch, naja, das hat einen Zusammenhang mit meiner Erziehung. Da habe ich manchmal so früher die Freiheit vermisst, die ich eigentlich gebraucht hätte. Und deshalb ist das immer noch so bei mir, dass ich da besonders empfindlich bin. Ja? Und das hat definitiv auch bis ins späte Erwachsenenalter einen Einfluss. So, jetzt hat sich das alles erstmal mehr so pädagogisch-sozialwissenschaftlich angehört, aber es ist ja eine Predigt. Das heißt, ich beziehe das natürlich jetzt auf die christliche, geistliche Ebene. Welche Zusammenhänge gibt es? Die Persönlichkeit beeinflusst natürlich zum einen, wie wir jetzt mit Gott bzw. mit geistlichen Sachen umgehen. Und im Sinne von Erziehung hat noch einen anderen Zusammenhang. Wenn wir Christen sind, dann wissen wir natürlich, dass Gott unser Vater ist. Wenn du kein Christ bist, dann darfst du wissen, dass Gott gern dein Vater wäre. So, ich habe eben davon gesprochen, dass so, ja, das ist noch gerade zu früh, aber ja, egal, lass jetzt. Oh nee, dann mach doch mal das. Gut. So. Genau. Ich hatte eben davon gesprochen, dass Ausgewogenheit eigentlich so das Beste ist oder so das Gesunde, würde ich mal sagen. Und wie kriegen wir es jetzt hin, möglichst eine ausgewogene Herangehensweise zu haben? Und da sind jetzt mehrere Aspekte bedeutsam. So, und jetzt kommt das nächste. Jetzt kannst du weitermachen. Der erste Aspekt, der eine Rolle spielt, sind die Maßstäbe bzw. Ansprüche Gottes an uns. So. Da sagt Gott, ich lese das gar nicht alles vor, eigentlich kommt es ja nur auf den ersten und den letzten Vers an, der hier projiziert ist. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht hält, ist er ein Lügner. Und ich mache weiter mit Vers 6. Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Ist eigentlich logisch, ne? Aber hier wird es nochmal so ganz deutlich jetzt uns gesagt. Also wenn ich als Christ mich bezeichne, dann bin ich auch schuldig, so zu leben, dass ich mich an den Maßstäben Gottes messen lassen kann. Sonst passt da irgendwas nicht. Gucken wir uns mal an, was das konkret bedeutet, Maßstäbe Gottes. Matthäus 5 sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich, also Jesus sagt es hier, ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn man sich jetzt mal so überlegt, wer kann von sich sagen, dass er noch nie irgendwie sauer reagiert hat auf jemanden und im Nachhinein sagen muss, naja, das war eigentlich aber nicht berechtigt. Ich habe da irgendwie mich über was aufgeregt, was in Wirklichkeit gar nicht so schlimm war. Ich habe da echt überreagiert, das war falsch. Kann, glaube ich, keiner sagen. Oder anderes Beispiel für den Maßstab Gottes. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Man könnte jetzt ewig weitere Beispiele anbringen, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich wollte nur mal kurz einen Blick darauf werfen, dass Gott halt grundsätzlich einen hohen ethischen Maßstab an uns hat, der sicherlich berechtigt ist und dass wir halt verpflichtet sind, entsprechend Gottes Maßstäben zu leben. So, das ist der erste Aspekt. Wenn wir jetzt eine Ausgewogenheit herstellen wollen, dann müssen wir jetzt andere Aspekte uns auch noch angucken. So, machen wir weiter. Zweiter Aspekt. Wir haben uns gerade die Maßstäbe Gottes vor Augen geführt und eigentlich jeder, der halbwegs selbst reflektiert ist, der wird merken, dass er da hinter zurückbleibt, dass er zugeben muss, also so cool bin ich eigentlich nicht, dass ich das alles schaffe. Das führt grundsätzlich erstmal dazu, dass jeder Mensch vor Gott schuldig wird. Und folglich sieht Gottes globales Urteil über die Menschheit so aus, wie es in Römer 3 aufgeschrieben ist. Gott sagt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Das ist eigentlich eine ganz logische Schlussfolgerung, weil kein Mensch diesen Anspruch erfüllt. Ja, was ist der Ausweg? Müssen wir uns mehr anstrengen? Und das würde nicht viel helfen. Gottes Wort sagt genauso, dass durch das Halten von Geboten kein Mensch vor Gott gerecht wird. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünden erkennt. Also praktisch Selbsterkenntnis, dass man merkt, ach scheiße, das kriege ich irgendwie gar nicht hin. Aber wenn man sich jetzt anstrengt, wird man dadurch auch nicht gerecht. Ja, wie wird man gerecht? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt eine Möglichkeit und nur eine einzige, sonst gibt es keine, durch den Glauben an Jesus Christus. Kannst mal die nächste Folie machen. Römer 3, Vers. Genau das meine ich, ja. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit, ich fange vorne an. Durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und mit den Worten der Propheten. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. So, das ist aber der zweite Aspekt. Gerechtigkeit durch Glauben, und da steckt natürlich automatisch Gnade mit drin. Also einmal auf der einen Seite die Maßstäbe Gottes, auf der anderen Seite die Gnade Gottes, die man durch den Glauben empfängt. Kannst mal die nächste Folie machen. Wenn man die beiden Aspekte zusammenführt, dann kommt man, glaube ich, zu einer Ausgewogenheit. Also wir dürfen einerseits die Ansprüche Gottes nicht relativieren, so nach dem Motto, naja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich mir mal so ab und zu eine Notlüge erlaube, es macht ja jeder. Doch, das ist schlimm. Wenn Gott sagt, dass Lügen scheiße ist, dann ist Lügen scheiße und dann habe ich als Christ nicht zu lügen. So einfach ist das. Wir müssen die Maßstäbe Gottes schon ernst nehmen. Andererseits wissen wir natürlich, dass wir nicht perfekt sind, auch wenn wir es gut machen wollen. Dafür hat Jesus sich am Kreuz geopfert. Einen Gerechten erkennt man nicht daran, dass er alles richtig macht. Einen Gerechten erkennt man daran, dass er grundsätzlich eine Haltung hat, dass er mit Gott leben will. Ne, Gottes Wort sagt, das habe ich jetzt gar nicht, brauchst keine Folie, habe ich jetzt nicht reingenommen. Ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Also siebenmal heißt jetzt hier nicht wortwörtlich siebenmal, das ist sinnbildlich für häufig. Und das heißt so viel wie, einen Gerechten erkennt man nicht daran, dass der keinen Mist baut. Einen Gerechten erkennt man daran, dass es ihm leid tut und dass er es eigentlich nicht möchte und dass er es eigentlich besser machen möchte und dass er nicht da dann sich drin suhlt, sondern sagt, nee, ich gucke, dass ich weitergehe und gucke, dass ich es besser mache. Man kann natürlich da auch päpstlicher als der Papst sein. Bemerkenswerterweise steht in der Bibel, was man auf den ersten Blick fast gar nicht glauben kann, dass es da drin steht, aber im Prediger Kapitel 7 steht im Ernst, sei nicht allzu gerecht, warum willst du dich selbst zugrunde richten? Also man kann sich natürlich auch selber zerfleischen und das ist auch wieder nicht sinnvoll. Jetzt kannst du mal die nächste Folie machen. Ich glaube, die Bibel zeigt uns im ersten Johannesbrief eine ziemlich ausgewogene Herangehensweise. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner, dann lebt sein Wort nicht in uns. Also, wenn ich grundsätzlich mit Jesus lebe, dann habe ich schon mal gewonnen. Dann kann ich darauf vertrauen, dass Gott für meine Schuld bezahlt hat. Ich bin mir natürlich meiner Fehler bewusst. Ich würde einem riesigen Selbstbetrug unterliegen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin so cool, dass ich jetzt alles richtig mache. Ich habe es jetzt erkannt, wie es geht. Das wäre totaler Blödsinn. Aber wenn ich mit meinen Fehlern ehrlich umgehe und das nicht verstecke, und dann einfach vor Gott ehrlich bin und sage, ja, ich weiß, dass ich Fehler habe, will ich eigentlich nicht, aber es ist nun mal so, dann wird Gott uns vergeben. Da brauchen wir uns dann keine Sorgen drüber machen. Das wäre diese Ausgewogenheit. So, und jetzt wollte ich das nochmal auf die Erziehung beziehen. Machen wir die nächste Folie. Also, hier nochmal als Überblick, einmal die Maßstäbe Gottes auf der einen Seite, einmal die Gnade Gottes auf der anderen Seite. Und wenn ich das richtig berücksichtige, ich darf jetzt nicht irgendwie nur mich auf das eine fokussieren und das andere aus dem Auge verlieren, ich muss beides im Blick haben. Und wenn ich das beides im Blick habe, in einer vernünftigen Gewichtung, dann bin ich in der Ausgewogenheit drin. So, und das hat natürlich, das habe ich eben gesagt, mit der Persönlichkeit zu tun, ob man das eher gut kann oder ob man das eher nicht so gut kann. Und die Persönlichkeit, die ist, wie ich eben gesagt habe, was auch logisch ist, braucht man eigentlich kaum sagen, durch die Erziehung beeinflusst. Ja, ich behaupte, eine gute Erziehung ist von Liebe und Annahme geprägt. Sicherlich auch fordernd. Eine gute Erziehung beinhaltet sicherlich auch, dass man mal einem Kind was sagt, was es vielleicht nicht so gerne hört, aber grundsätzlich immer eingebettet in Liebe und ausgewogen. Ja, es gibt da durchaus Übertreibungen in die eine oder andere Richtung, zum Beispiel heutzutage gibt es Eltern, die dieses Gesunde fordern und gesunde Rückmeldung bei Fehlverhalten einfach irgendwie versäumen und dann Kinder produzieren, die sich immer wie Helden vorkommen, egal ob die den letzten Mist gemacht haben, egal ob die eine ganz schlechte Leistung gebracht haben, die kommen sich immer total cool vor, sind nicht kritikfähig, haben keine gesunde Selbsteinschätzung, das ist sicherlich eine Fehlentwicklung. Auf der anderen Seite gibt es Eltern, die jetzt kleine Fehler überhöhen, normale Nervigkeiten, die jetzt bei Jugendlichen völlig normal sind, total überstreng bewerten, überzogene Erwartungen haben und erzeugen damit Menschen, die ständig sich selber viel zu kritisch sehen, die sich selber anzweifeln und anklagen. Das ist natürlich auch das andere Extrem. So, jetzt bin ich kein Vater, deshalb kann ich kein Beispiel, wo ich selber jetzt ein eigenes Kind erzogen hätte oder erziehen würde, bringen. Deshalb muss ich jetzt auf meinen Beruf zurückgreifen. Als Lehrer, da habe ich auch mit Erziehung ja, ein bisschen was zu tun und insofern da auch ein paar Beispiele parat. Ich hatte mal eine Begebenheit, das ist jetzt irgendwie so ungefähr ein Jahr her. Ich bin Klassenlehrer von der 9. Klasse und ich weiß jetzt nicht genau, ob es da noch gerade 8-Klässler waren oder 9-Klässler, aber so circa das Alter. Da hatten Jungs irgendwie vor dem Erdkundeunterricht so ein bisschen auf dem Gang getobt, wie das halt Jungs in dem Alter so machen und sind dann irgendwie unglücklich gegen so eine Glastür getaumelt und dann ist die Scheibe da zu Bruch gegangen. So, und dann sind die irgendwie, weil die dann irgendwie Schiss bekommen haben, weggegangen und haben nichts gesagt. Nicht dem Hausmeister, nicht dem Sekretariat, keinem Lehrer Bescheid gesagt, haben da einfach so die Scherben liegen lassen und sind weg. Na gut, wie das in der Schule meistens so ist, das kommt dann doch früher oder später raus. Und so habe ich mich dann als Klassenlehrer mit den beiden in einem Gespräch wiedergefunden, wo, glaube ich, nicht unbedingt so auf Gegenseitigkeit beruht hat, wie angenehm beide Seiten das Gespräch fanden. Und dann habe ich halt, ja, wie habe ich reagiert? Ich habe halt, und dann muss man dazu sagen, das sind jetzt keine Assis gewesen oder so. Das sind wirklich Jungs gewesen, die sind wirklich in Ordnung. Die hatten halt da mal Mist gemacht. Grundsätzlich sind das echt Jungs, mit denen man gut zurechtkommen kann. Ja, ich habe denen klar gemacht, dass ich eigentlich gar nicht so schlimm finde, dass die Scheibe zu Bruch gegangen ist. Denn dass das keine Mutwilligkeit war, das war völlig klar, dass das ein Versehen war. Und ich habe gesagt, naja gut, dass euch das grundsätzlich passiert ist, das finde ich eigentlich gar nicht so wild. Das hätte im Prinzip jedem passieren können. Ne? In dem Zusammenhang muss ich dann sogar an mich selber denken. Ich habe eine Kollegin, mit der blödel ich immer so ein bisschen rum im Lehrerzimmer. Die verarsche ich immer so mit blöden Sprüchen und so. Und dann verarscht die mich zurück und so. Und da habe ich mal irgendwie mit der zusammen in einer Freistunde, in einer Pause, haben wir irgendwie Kaffee getrunken. Und ich habe die auch irgendwie wieder geärgert. Und dann hat die so ein Gummiband genommen, das auf dem Tisch lag, und hat mich aus Spaß damit so abgeflitscht und hat mich total nah am Auge getroffen. Es war jetzt nichts passiert, es war jetzt halt einfach nur so nah. Und da habe ich auch gedacht, ich so, boah, stell mal vor, Lisa, ne, wenn du mich jetzt wirklich ins Auge getroffen hättest, und dann müsste ich jetzt runtergehen zur Chefin und müsste sagen, so, ja, ich muss mich krank melden, mein Auge. Und dann so, ja, Krause, wie ist das denn passiert? Ich so, ja, das war jetzt so. Das wäre ja schon eine abgefahrene Situation. Da steht man so im Büro und so, ja, der Herr Krause hat mich geärgert. Die Frau Gellenberg hat mir ins Auge geflitscht. Aber worauf ich eigentlich, also abgesehen davon, dass es eine lustige Anekdote ist, worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja eigentlich, kann ja so was Blödes, wo irgendwas jetzt, ja, irgendeine Konsequenz passiert, wie jetzt eine Scheibe geht kaputt. Jemand flitscht einem ins Auge, man hat was am Auge. Das kann ja im Prinzip erstmal jedem passieren, ohne eine böswillige Absicht. Und so war das bei den Jungs ja auch. Dass die jetzt die Scheibe nicht kaputt machen wollten, war mir völlig klar. Und da habe ich denen eigentlich auch keinen Ärger für gemacht, dass die Scheibe kaputt gegangen ist. Wo ich aber dann durchaus Ärger gemacht habe, dass die weggegangen sind. Da bin ich noch relativ, ja, ungemütlich kann man vielleicht nicht sagen, aber da habe ich schon in der Sache, war ich ziemlich konsequent und habe gesagt, Leute, dass ihr weggegangen seid, da mache ich euch jetzt wirklich einen Vorwurf, das geht einfach nicht. Ihr seid keine Babys mehr. Ich kann in eurem Alter eine gewisse Verantwortung voraussetzen und ihr seid einfach weggegangen, ihr habt die Scherben liegen lassen, da gehen Fünftklässler vorbei, man könnte sich verletzen. Abgesehen davon müsst ihr Verantwortung übernehmen, wenn ihr was kaputt macht, das geht einfach nicht und das ist einfach ein Verhalten, was ich nicht akzeptieren kann und dafür gibt es auch eine Konsequenz. Die Konsequenz sah so aus, dass die dann ein bisschen von ihrer Zeit opfern mussten und beim Hausmeister irgendeinen Dienst dann machen mussten, dem irgendwas helfen, wo der so Hilfe bei braucht. Das haben die auch, glaube ich, auch, weiß ich nicht so genau, so halbwegs eingesehen oder kann ich nicht so genau einschätzen. Aber was mir wichtig ist daran, ich habe grundsätzlich, und das behaupte ich auch mal von mir, dass das meine Schüler merken, war das eingebettet in Wohlwollen. Ich habe die jetzt nicht runtergemacht, ich habe die jetzt nicht im Boden gestaucht, ich habe denen irgendwo zwischen den Zeilen signalisiert, dass ich jetzt nicht gegen die bin, aber ich habe halt in dem Punkt gesagt, Leute, das ist einfach ein Verhalten, das kann ich nicht tolerieren und das geht nicht. Und grundsätzlich aber jetzt Wohlwollen. Und da muss das so eingebettet sein. Das ist, glaube ich, eine gute Erziehung, wie Gott auch so einen behandelt. Ja, und jetzt ist die Frage, wie hätte dein Vater reagiert? Manche Eltern sind so abgefahren, die hätten fast der Schule einen Vorwurf gemacht, dass die Schule so überreagiert wegen so einer albernen Scheibe. Andere, die hätten ihre Kinder jetzt vielleicht in den Boden gestaucht, obwohl das ja eine Sache ist, die eigentlich im Prinzip jetzt, ja, jetzt nicht so ungewöhnlich ist, dass sowas mal vorkommt in der Karriere von so einem Teenie. Da muss man natürlich dann erzieherisch eingreifen, aber darf es auch nicht überhöhen. Und die Gewichtung muss halt stimmen. Ja, die Maßstäbe und Ansprüche müssen immer gepaart sein mit Gnade, Liebe und Wohlwollen. Und ich glaube, wo unsere Eltern da ausgewogen waren, da kriegen wir das im Allgemeinen auch ganz gut hin, dass wir als Erwachsene dann ausgewogen sind und auch mit den Maßstäben Gottes ausgewogen umgehen können. Aber ich glaube, wo unsere Eltern nicht ausgewogen waren, da sind wir in dem Risiko, dass wir uns auch schräg entwickeln und auch nicht ausgewogen sind und dass wir das dann irgendwie auf die Maßstäbe Gottes übertragen. Und ich kenne sowas von mir selber auch, dass ich jetzt, obwohl ich schon lange kein Kind mehr bin, obwohl ich 41 bin, immer noch ein Stück weit durch meine Erziehung geprägt bin und dass ich mich, wer mich kennt, der weiß das. Ich glaube, manche Leute, die mich kennen, die haben vielleicht eben gedacht, wenn der Ingo über Gewissenhaftigkeit redet, dann müsste er sich eigentlich hier einen Spiegel aufstellen und zu sich selber reden. Wer mich gut kennt, der hat vielleicht so Gedanken mit Recht gehabt. Ich kann das ganz gut, dass ich mich ganz extrem hinterfrage, dass ich überlege, habe ich das an der Stelle genau richtig gemacht oder war es vielleicht doch nicht gut, oder dass ich eine Bibel lese und auf jeden Fall irgendeinen Bibelvers noch finde, mit dem man noch rausarbeiten kann, dass irgendein Aspekt noch deutlich wird, wo ich jetzt noch nicht genüge. Und ja, das kommt nicht von ungefähr. Und egal wie, in welche Richtung die Erziehung von der Ausgewogenheit abweicht, das ist recht stark, so ein Einfluss. Und Gott ist der beste Vater, den es geben kann. Ein besserer Vater als der beste irdische Vater, den man sich denken kann. Alle irdischen Väter, alle irdischen Eltern machen irgendwas falsch. Das geht gar nicht anders. Ein Mensch ist nicht perfekt. Aber Gott ist perfekt. Und Gott ist der beste Vater, den man sich denken kann. Er relativiert seine Maßstäbe definitiv nicht, aber er ist immer wohlwollend und gnädig. Da gibt es überhaupt keine Frage. Ja, jetzt komme ich zum Schluss. Ich möchte dich bitten, dass du dich mal überprüfst und mal offen bist für Gott, wo du jetzt persönlich stehst. Ich denke, es gibt 4 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, das ist die komfortabelste. Du hast das so gehört und hast gedacht, och, bestätigt eigentlich nur, dass ich schon ziemlich gut ausgewogen bin, das stimmt alles. Das ist das Beste, ne? Dann freu dich und sei vielleicht bereit, wenn jemand anders gleich beten möchte, mit dem zu beten, dann ist ja bei dir alles gut. Die zweite Möglichkeit ist, du hast vielleicht erkannt, dass du Gottes Maßstäbe nicht ernst genommen hast, dann sag Gott, dass dir das leid tut und steuer um. Die dritte Möglichkeit ist, du hast erkannt, dass du dich selber mit Perfektionismus gequält hast, dann lass los, entspann dich und konzentriere dich auf die Gnade Gottes. Und die vierte Möglichkeit ist, du bist überhaupt gar kein Christ, du hast heute erkannt, wie Gott sich ein Leben eigentlich vorstellt und dass Gott gern dein Vater sein möchte, dann besteht auch die Möglichkeit, mit Gott heute weiterzumachen und Gott in dein Leben zu lassen. Amen.